Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über das Thema einer OP bei älteren Menschen unterhalten. Was ist in der Vorbereitung und aber auch im Nachgang einer OP im hohen Alter zu beachten? Welche praktischen Tipps gibt es dabei aus der Hausarztpraxis für Patienten und deren Angehörige? Zu dieser Thematik haben wir Herrn Professor Dr. Olaf Krause eingeladen. Herr Professor Krause ist Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie und ist beim Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin an der MHH beschäftigt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Starten wir dann direkt mit unserem heutigen Thema und der Eingangsfrage. Ab wann ist man denn als Patient im höheren Alter? Oder andersrum, wann ist man denn in einem Alter, ab dem eine OP auch höhere Risiken haben kann, Herr Professor Krause?
Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ab wann ist man alt? Jupp Heynckes, ehemaliger Trainer von Bayern München, hat gesagt, Alter ist nur eine Zahl. Vielleicht wird er ja wieder Trainer von Bayern München. Aber wir sagen eigentlich ab 70 und wenn man zusätzlich geriatrische Syndrome aufweist, zum Beispiel schon mal gestürzt ist, einen Schlaganfall hatte, andere neurologische Erkrankungen, dann sprechen wir von geriatrischen Patienten. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man auf Patienten guckt. Es ist nicht so, je älter man ist, desto höher ist automatisch das Risiko im Krankenhaus, sondern es kommt darauf an, was bringt man für Vorerkrankungen mit. Aber ich denke, das ist auch allen sozusagen aus der Hausarztpraxis klar.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam auf drei Punkte schauen, die wesentlich sind, nämlich einmal vor der OP, während der Zeit im Krankenhaus und natürlich danach. Kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Was ist in der Vorbereitung, sagen wir mal so 2 bis 4 Wochen vor der OP zu beachten?
Ja, ich denke, wir nehmen am besten mal ein Beispiel dazu. Vielleicht eine 84-jährige Patientin, die Sie gut in der Hausarztpraxis kennen, die kommt schon mit dem Rollator in ihre Praxis, hat einen Morbus Parkinson, hat eine Herzschwäche, nimmt einen Blutverdünner ein. Und Sie wissen, so seit 2 Jahren ist das Gedächtnis schlechter geworden. Sie haben schon mal einen kognitiven Test gemacht. Ich sag mal zum Beispiel, der MMST war bei 22 von 30 Punkten. Und jetzt soll diese Dame eine neue Hüfte bekommen im Krankenhaus. Dann wären aus meiner Sicht folgende Punkte wichtig, dass man das genau mit der Patientin bespricht, welche Medikamente nehmen sie zurzeit alle ein. Dass vor allem der Medikamentenplan vollständig ist fürs Krankenhaus, ganz elementar wichtig. Nehmen Sie Medikamente ein, die Sie zusätzlich dazu kaufen, aus der Apotheke zum Beispiel. Bei Medikamenten, die sonst nicht so einfach aus der Apotheke zu bekommen sind, wäre es auch wichtig, dass man dazu auffordert, die Medikamente mitzunehmen. Nicht, dass es dazu kommt, dass das Medikament nicht gegeben werden kann. Und man könnte überlegen, wenn man jetzt noch einmal die Patientin untersucht und mit ihr spricht, ob man noch mal einmal einen Gedächtnistest macht vor der OP, um es später nachzuverfolgen. Eine andere Sache ist, bisschen schwierig aus meiner Sicht, die Optimierung der Medikation, ob man gegebenenfalls sogenannte anticholinerge Medikamente nochmal in der Dosis etwas reduziert. Denn je mehr anticholinerge Medikamente, wie zum Beispiel Amitriptylin, desto höher ist halt auch die anticholinerge Last und das könnte zum Beispiel ein Delir im Krankenhaus fördern. Also es gibt doch einige Sachen da, die man mit dem Patienten besprechen kann und wo man auch Gutes für den Patienten schon vor der OP tun kann.
Und wenn wir auf den Patienten oder die Patientin in diesem Fall schauen, schauen wir natürlich auch auf die Angehörigen und was kann die Praxis da tun?
Genau, also ich denke, sehr viel Beratung für Angehörige. Es geht ja darum, was soll ich eigentlich alles in das Krankenhaus mitnehmen? Ich höre manchmal von Patienten, ich lasse am besten die Sachen zu Hause, im Krankenhaus kommt was weg. Auf jeden Fall sollte man mitnehmen einen vollständigen Medikamentenplan, Hörgerät, Brille, und auch persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel Bilder. Also ganz wichtig, wenn man jetzt nach einer Operation aufwacht, man weiß gar nicht so richtig, wo man ist, die Reorientierung wird dadurch unheimlich gefördert. Zum Beispiel persönliche Bilder von den Enkelkindern könnte es sein, die Lieblingszeitung, die Lieblingszeitschrift, dass man so etwas vorrätig hat. Und wichtig ist dann gerade für die Angehörigen im Vorfeld schon Zeit für die Besuche nach der OP einzuplanen. Also wer ist da? Wann kommt das Enkelkind dazu? Wie besuchen wir die Oma im Krankenhaus? Wie teilen wir uns das auf? Ganz wichtig, dass die Angehörigen nach der OP dann da sind.
Und damit sind wir auch schon im Krankenhaus angekommen. Und welche Risiken können da denn entstehen?
Es gibt natürlich, das ist klar, die allgemeinen Narkose-Risiken, Infektionen, Stürze könnten natürlich auch eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht ist ein hohes Risiko natürlich auch das Delir, also die akute Verwirrtheit, die im Krankenhaus auftreten kann, nicht nur durch die OP, aber auch durch eine Infektion. Manchmal reicht auch ein Zimmerwechsel aus. Also wenn man aus Zimmer 1 in Zimmer 3 verlegt wird, habe ich schon gesehen, das kann allein ein Delir auslösen. Und das Delir führt halt dazu, durch die akute Verwirrtheit, dass man weniger vielleicht trinken kann. Es kann zu Infektionen kommen, es kann zu erneuten Stürzen kommen. Und wir wissen jetzt auch seit den letzten Jahren, dass das Delir auch ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenz sein kann. Also deswegen muss man unbedingt ein Delir vermeiden oder, wenn es aufgetreten ist, es so behandeln, dass es möglichst wenig Folgen nach sich zieht.
Und Sie sprachen ja gerade schon mal über die Relevanz von Angehörigen. Was können denn die Angehörigen, abgesehen davon, dass sie sich Zeit nehmen, noch tun?
Ja, also wenn sie denn im Krankenhaus sind, ist es ganz wichtig, dass man den Patienten aktiviert. Also das Entscheidende ist, guter Besuch macht müde. Also das heißt, mit dem Patienten etwas lesen, aus der Hannoverschen Allgemeinen was vorlesen oder gemeinsam lesen, ein Kreuzworträtsel machen, was von den Kindern erzählen, was zu trinken geben. Es kann sogar sein, wenn ein Delir schon aufgetreten ist, dass dann Patienten skeptisch sind oder misstrauisch und dann von Pflegepersonal dann auch sagen, ich trinke nichts mehr und weisen das zurück. Angehörige sind aber meist immer der Schlüssel zum Erfolg, weil man die Menschen halt einfach am längsten kennt, die Stimmen sind vertraut und dann ist es auch einfacher, dann was zu trinken und auch zu essen. Ganz, ganz entscheidende Punkte. Und natürlich kann es auch mal, gerade wenn es jetzt für die Pflege schwierig ist, viel zu tun, vielleicht eine Spätschicht nicht so gut besetzt, das kommt im Krankenhaus leider mal vor, dann kann auch der Angehörige einfach mal helfen beim Toilettengang, dass es nicht zu einem Sturz kommt. Und wichtig ist halt, dass man sich das so aufteilt, dass man sagt, als Beispiel, Donnerstag ist die OP, ab Freitag, da kommt dann vielleicht die Ehefrau vorbei für den operierten Mann und dann am Samstag die Enkeltochter und am Sonntag die Tochter, so dass man sich das aufteilt und immer für den Patienten da ist.
Okay, danke schön erstmal. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es hat soweit alles geklappt und der Patient oder die Patientin kommt wieder in die Praxis und stellt sich wieder vor. Was ist da zu beachten?
Ja, wenn jetzt eine Operation stattgefunden hat, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man nochmal sich genau die Naht anschaut. Es ist eigentlich relativ banal, aber manchmal gibt es doch so Sachen, dass noch eine Klammer dort irgendwo ist oder vielleicht noch ein Faden oder die Wunde noch sezerniert. Also ich denke, es ist immer wichtig, nochmal ganz genau sich komplett die Wunde anzugucken und das zu werten. Dann aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, nochmal auf die Medikamente zu gucken. Wir wissen sehr gut aus Studien, dass durch den Krankenhausaufenthalt die Medikamente sehr stark durcheinander gewürfelt werden. Es kommen häufig neue Medikamente dazu und ich sehe da die Hausärzte an vorderster Front, dass sie genau gucken, das Medikament zum Beispiel kenne ich, das habe ich schon mal verordnet, es hat zu Nebenwirkungen geführt, das ist nicht unbedingt erforderlich und dass man dann die Medikamente nochmal genau anpasst, auf den Patienten bezogen und wer könnte das besser als Hausärztinnen und Hausärzte, die den Patienten sehr gut kennen. Besonderes Augenmerk sollte man dann auf Neuroleptika legen, die häufig im Krankenhaus gegeben werden, zum Beispiel bei Unruhe und Verwirrtheit. Und da sollte man gucken, dass man die ausschleicht. Und eine Grundregel ist, dass man 25-50% der Dosis alle 1-2 Wochen runternimmt. Es gibt auch einen Absetzalgorithmus dazu, den wir mal sozusagen einmal veröffentlicht haben. Und das wäre ganz wichtig. Neuroleptika sollten langsam reduziert werden, aber auf jeden Fall möglichst komplett rausgenommen werden, wieder aus der Medikation.
Okay. Eine Frage habe ich noch mal zu einem Thema, was auch direkt nach der OP auftreten kann, nämlich spielt ein Delir nach der OP, wenn derjenige entlassen wurde, noch eine Rolle?
Ja, also ich denke, es ist ganz entscheidend, nach dem Delir zu fragen und es dann übrigens auch in den Diagnosen zu vermerken. Das heißt, die gezielte Frage wirklich, ist es im Krankenhaus zu einer Verwirrtheit gekommen, mit Aggressivität, mit Halluzinationen. Manchmal sind es nur Albträume. Es kann manchmal auch sehr subtil sein, das Delir. Und wichtig wäre dann nicht nur die Anamnese beim Patienten, sondern auch die Fremdanamnese. Denn manchmal weiß es der Patient gar nicht mehr. Aber die Angehörigen wissen, Mensch, nach der Fatih, nach der Operation, da warst du doch durcheinander und hast nach deiner Mutter gerufen. dass man das vermerkt. Und dann kann man gezielt nochmal fragen, gibt es noch Symptome eines Delirs, also Schlafstörungen, Albträume, Halluzinationen, Verkennungen, Gedächtnisstörungen. Und dann wäre aus meiner Sicht wichtig, dass man guckt, dass man dann auch nochmal den Patienten beobachtet und auch nochmal eine erneute kognitive Testung macht.
Also ich merke schon, die Angehörigen spielen eine große Rolle. Eine Frage habe ich jetzt noch. Was ist darüber hinaus vielleicht noch wichtig? Wo sollte man vielleicht seine Aufmerksamkeit noch hinlenken?
Die Frage ist natürlich immer nach der OP, kommt der Patient so zu Hause zurecht und reicht die häusliche Unterstützung? Und das heißt, die Frage, braucht der Patient eventuell doch noch eine Reha, wenn das noch nicht eingeleitet wurde, oder vielleicht eine tagesklinische Behandlung, also ambulante geriatrische Reha, haben wir auch Möglichkeiten. Was man machen könnte, wäre zum Beispiel ein kurzes geriatrisches Assessment, also wie das Magic Assessment, was es gibt, was man auch frei runterladen kann auf der Homepage der MAH Allgemeinmedizin. Und dass man dann einmal guckt, was braucht der Patient? Braucht er vielleicht sozusagen doch einen höheren Pflegegrad? Braucht er einen ambulanten Pflegedienst dazu? Wie sieht's aus mit der Unterstützung der Angehörigen? Oder muss ich doch für den Patienten nochmal wieder einen Reha-Antrag stellen, ambulante Reha? Oder gibt es vielleicht ambulante Physiotherapieangebote, die sinnvoll wären, dass man das nochmal als letztes sozusagen einmal mit dem Patienten gemeinsam prüft?
Okay, ich merke, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen in relativ kurzer Zeit. Sind Sie aber so freundlich und würden das nochmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigen Punkte sind vor, während und nach der OP?
Genau, also vor der Operation ist ganz wichtig, Medikationsplan ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Der muss korrekt sein und komplett mitgegeben werden. Gegebenenfalls auch Medikamente mitnehmen, gerade wenn es Spezialmedikamente sind. Eventuell nochmal eine kognitive Testung vor der OP auch, wenn eine große Operation ansteht. Und ich denke, man darf auch auf, ja, ich sag mal so, potenzielle Risiken im Krankenhaus hinweisen. Also wirklich ausreichend trinken, direkt nach der OP, Unterstützung durch die Angehörigen, vorsichtig sein auch beim Aufstehen nach der Operation, Hilfe anfordern. Ältere Menschen sind manchmal auch sehr bescheiden und sagen so, ach, ich möchte nicht unbedingt klingeln nach der Pflegekraft, ich versuche das mal alleine. Allein dieser Hinweis, Hilfe in Anspruch nehmen, nicht zu viel machen, kann sinnvoll sein. Im Krankenhaus häufige Besuche durch die Angehörigen, Trinken immer anbieten, Zeit einplanen, was Persönliches mitbringen, vielleicht eine Zeitschrift, Zeitung, Fotos und das Stichwort ist Orientierung schaffen für den älteren Menschen nach der Operation. Und dann in der Hausarztpraxis natürlich genau gucken, die Narbe nochmal angucken, wie sieht's mit Schmerzen aus, die Medikationsliste nochmal durchgucken aus dem Krankenhaus, gegebenenfalls das nochmal kritisch werten, darf auch sagen, manchmal auch vielleicht ein bisschen entrümpeln, das kann auch mal sein in der Hausarztpraxis und gegebenenfalls das Delir nochmal werten. Kognitive Testung ist, wenn ein Delir aufgetreten ist, ist das für den Patienten überwunden oder muss ich noch weitere Maßnahmen dort treffen? Und ganz zum Schluss nochmal gucken, braucht der Patient noch mehr Unterstützung im Alltag oder könnte doch noch eine andere Reha-Maßnahme für meinen Patienten sinnvoll sein?
Wunderbar. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Herr Professor Krause, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nochmal Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken und auf wichtige Punkte hinzuweisen. Ich bin mir sicher, da können viele in der Hausarztpraxis etwas mit anfangen. Vielen Dank erstmal dafür.
Sehr gern geschehen. Danke.
Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und/oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns natürlich, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut!